Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften. Diesmal mit besonderen Gästen und Eingeladenen. Wir fangen aber erstmal an mit Andreas. Andreas Schiemens mit dabei.
Hallo Jörg.
Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist. Und wir haben einen sehr besonderen Gast, nämlich heute bei uns zu Gast ist Frau Manuela Rousseau. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind heute.
Ich danke Ihnen, dass ich eingeladen wurde und dass wir den Fundraising-Kongress hier gerade nutzen und sozusagen miteinander ins Gespräch kommen.
Ganz genau. Und wir müssen Sie, glaube ich, ein bisschen vorstellen. Hm? Andreas, magst du ein paar Worte sagen?
Naja, ich glaube, liebe Frau Rousseau, wir begegnen uns ja immer wieder mal. Ich erinnere mich, vor gut einem Jahr gab es einen Impuls auf einer Zoom-Konferenz. Da ging es unter anderem um die Hamburger Kunsthalle. Das heißt, es gibt verschiedene Berührungspunkte zwischen uns HamburgerInnen tatsächlich. Und ich finde es spannend, dass Sie in Ihrem Leben es tatsächlich geschafft haben, nicht nur bei Beiersdorf, sondern auch in der Zivilgesellschaft, nicht nur ein Zeichen, sondern Ausrufezeichen zu setzen. Das finde ich tatsächlich großartig. Und Sie durften auf dem Fundraising-Kongress ja auch die Keynote halten zum Thema Gesellschaft im Wandel. Und mich würde natürlich interessieren, liebe Frau Rousseau, wie war Ihr Weg eigentlich in diese Gemeinnützigkeit hinein?
Ich habe das große Glück, auf drei Ebenen in diesem Fachbereich mich zu bewegen. Und zwar los ging es 1988, als ein Bauunternehmer mich ansprach bei Beiersdorf, um eine Spende zu bitten für die Erhaltung von St. Nikolai. Förderkreis Rettet die Nikolaikirche hieß das damals. Und Beiersdorf hat es diskutiert und dann haben wir relativ schnell gesagt, ja, das sollten wir tun. Wir werden dieses Projekt unterstützen. Und dann war ich schneller im Vorstand in diesem Förderkreis Rettet die Nikolaikirche, als ich gucken konnte und hatte die Verantwortung für das Fundraising-Konzept und aber auch für die Kommunikation in Hamburg. Erstmal nur in Hamburg.
Nun hat ja Beiersdorf recht viele MitarbeiterInnen. Wieso ausgerechnet Sie? Was war Ihre Aufgabe und warum haben Sie dann dieses Amt auch angenommen?
Es war so, dass wir im Bereich Spendenvergabe, wurde angesiedelt im Kommunikationsbereich, da war ich Pressereferentin und dort hatte ich auch die Aufgabe, PR-Programme, also öffentlich wirksame Programme fürs Unternehmen zu entwickeln oder uns dran zu beteiligen und so kam meine Rolle sozusagen zustande. Und Beiersdorf hat dann ganz am Anfang ein Ölgemälde, das ein Grafiker, der hieß Adolf Aschmann, früh gezeichnet hatte von der Nikolai-Ruine, reproduziert und sie sozusagen dem Verein geschenkt. Das war eine Pressekonferenz, auf der ich dann diese Reproduktion verteilen durfte oder übergeben durfte. Und in dem Moment kam der Gründer auf mich zu und sagte, oh, Frau Rousseau, wir brauchen jemanden bei uns im Vorstand. Und Beiersdorf steht doch jetzt dahinter und Sie können sich doch bestimmt vorstellen, dass Sie bei uns im Vorstand mitmachen. Konnte ich noch nicht so richtig, aber mein Chef habe ich dann hinterher angesprochen und der hat mir dann gesagt, Mensch, mach das, das ist eine tolle Chance. Ehrenamt ist einfach etwas, wo wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln können und das wäre doch was für dich. Versuch das mal, mach das.
Konnten Sie ahnen, welche Ausmaße das annimmt?
Nein, ganz bestimmt nicht. Wenn ich jetzt auf diese bis 88 zurückdenke, was sich da bei mir losgelöst hat, um wirklich auch als Ehrenamtlerin mich aktiv einzubringen, dass das mal sozusagen, Hobby ist vielleicht eine falsche Vokabel dafür, aber eine Leidenschaft werden würde, habe ich nicht geahnt. Aber die Wirkung, die wir erzielt haben, war auch so großartig in Hamburg, denn wer heute da ist und sich das Mahnmal St. Nikolai anschaut, so heißt der Verein heute, da haben wir damals 14 Millionen D-Mark damals noch gesammelt und der Verein funktioniert wunderbar. Also das größte Projekt war wirklich ein Lift, der außen hochfährt, der heute letztendlich die festeste Säule ist zur Finanzierung.
Nun ist ja Beiersdorf ein DAX-Konzern. Sie haben das damals, glaube ich, aus der Lameng so ein bisschen ja gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das damals jetzt auch nicht so war, dass man überall nachschlagen konnte. Was muss man denn in so einem Job tun? Wie haben Sie sich da reingefuchst? Wie sind Sie vorgegangen?
Also ich habe, wenn wir beim Förderkreis bleiben, gewusst, wenn wir etwas bekannt machen wollen, ein Projekt, eine Non-Profit-Organisation, die es noch nicht gibt oder die einfach keinen großen Bekanntheitsgrad hat, dann muss genau das als erstes passieren. Und so ist das Kommunikationskonzept dann auch aufgebaut worden, dass ich das Hamburger Abendblatt als Partner gewonnen habe, die regelmäßig über alles, wirklich alles berichtet haben, was dieser Förderkreis unternommen hat, um Gelder einzuwerben. Und ich glaube, die größte Gelegenheit, die wir hatten, war, dass der Vorschlag, Loki Schmidt als Schirmherrin zu gewinnen, tatsächlich auch funktioniert hat. Kommunikation plus Beziehungsmanagement, um diesen Verein schnell bekannt zu machen und Vertrauen zu erwerben.
Jetzt beschreiben Sie quasi schon das Fundraising, mehr oder weniger. So. Aber wie war das innerhalb des Konzerns? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach war und dass auch einige gesagt haben, was ist das denn für eine Abteilung? Wir sollen doch hier eigentlich Nivea-Creme verkaufen.
Ja, ich habe aber immer wieder aufzeigen können, dass das Ganze eben kein Gießkannenprinzip sein kann, wie es das ja durchaus in den 80er, 90er Jahren oder heute vielleicht auch noch bei einigen ist. Chef geht essen, kommt wieder und sagt, Kollege hat den Verein gegründet, guck doch mal oder so. Ja? Und dann teilt man aus dem Budget, das einem zugeteilt wurde und dann fließt eine Spende. Mir war aber klar, dass wir gesellschaftliche Verantwortung ganz anders leben müssen, weil die Welt sich verändert und weil das nicht mehr ein Geberprinzip ist, sondern wirklich so ein Miteinander werden muss. Und darüber habe ich versucht zu argumentieren. Und das erste war dann nachher offiziell die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Und wo wir eben über viele Jahre auch entwickelt haben, dass man nicht nur Spenden gibt, damit die ihre Arbeit tun, schwimmen lernen, vermitteln, sondern dass sie eben auch in Katastrophensituationen wirklich namhafte Beträge bekommen haben. Oder wir gesagt hatten, die Marke Nivea passt ja eigentlich wunderbar zum Thema DLRG am Strand. Die einen sind 1911 entstanden, die Marke Nivea mit auch Sonnenschutz später und so weiter, was am Strand gebraucht wird. Und die DLRG ist 1913 gegründet worden. Einer sorgt am Wasser und einer im Wasser für Sicherheit. Also nächster Punkt, die Sinnhaftigkeit zwischen den Partnern herzustellen, insbesondere wenn man über Sponsoring spricht, halte ich für wesentlich.
Ja, nun ist ja Beiersdorf, Jörg, du hast es gerade gesagt, ein DAX-Unternehmen. Wir wissen ja, dass auch gerade in Hamburg viele Familienunternehmer sich sehr engagieren. Und ich vermute, Sie kennen ja auch die eine oder andere Familie in Hamburg, die großartiges Engagement leistet. Wie würden Sie den Unterschied wahrnehmen zwischen einer Aktiengesellschaft und einem Familienunternehmen?
Naja, erstmal sind wir mittlerweile ja durch die EU-Richtlinie auch zur Transparenz verpflichtet und daran aufzuzeigen, wie wir gesellschaftliches Engagement umsetzen. Also CSR-Report ist heute Pflicht, es ist nicht mehr nice to have. Das ist bei Stiftungen wahrscheinlich nicht so der Fall wie in einem DAX-Konzern. Also das heißt, wir müssen transparenter mit den Dingen umgehen. Und ich unterscheide zwischen dem, was wir auch nicht groß nach außen tragen, wenn wir spenden werden. Ist das so? Kann man nochmal mit berichten, aber es ist kein Marketing. Marketing beginnt für mich in dem Moment, wo eine Marke tatsächlich mit einem Partner zusammengeht und die beiden bewusst sichtbar nach außen gehen und auch sozusagen laut trommeln, wie Marketing eben so klassisch sich darstellt. Und deswegen Spenden ein bisschen dezenter, etwas zurückhaltender und das Thema Sponsoring laut.
Aber Sie haben ja dieses Engagement schon ins Leben gerufen, bevor überhaupt daran zu denken war, dass es da eine Verpflichtung gab. Wie war das damals? Kam das aus dem Konzern heraus oder mussten Sie es hineintragen?
Ich habe es hineingetragen und diese Begeisterung, dass Menschen Urlaub nehmen, eine Woche und an den Strand fahren, um andere vor dem Ertrinken zu beschützen oder eben Schwimmunterricht geben und dass das eine so große Zahl war in Deutschland mit 2,5 Millionen ehrenamtlichen Stunden jedes Jahr, da habe ich gedacht, das weiß keiner, das hat mich echt aufgeregt, dass das keiner weiß. Ich habe gedacht, das muss man breit auch. Und dann, wir waren ja schon Partner der DLRG und dann kam ich eben mit der Idee, wir sollten einen Preis stiften. Der heißt dann eben, ich glaube damals hieß er sogar noch Nivea Delfin. Der Name hat sich dann ein bisschen geändert, heute heißt der Nivea Preis für Lebensretter. Ja. Okay. Und zeichnet drei Dinge aus. Einmal Ortsgruppen der DLRG, die Jugendarbeit leisten. Einmal einen Menschen, der DLRG ehrenamtlich ausgeübt hat und sein Leben in Gefahr gebracht hat, aber jemanden gerettet hat. Und dann aber auch den Überschlag zu sagen, jeder von uns, der auch nicht vielleicht gut schwimmt oder so, kann in eine Situation kommen. Also ganz mutige Menschen, die eben einfach gehandelt haben, ohne groß nachzudenken. Das haben wir eben sehr früh eingeführt. Und insofern war das auch der Weg dahin, dass auch das Unternehmen sich ja natürlich committed hat.
Klar.
Mit der Marke, mit der Hauptmarke. Genau. Und insofern sind das immer ganz kleine Schritte gewesen, um dahin zu kommen, wo wir heute sind.
Klar.
Ja, das ist natürlich großartig, wenn das so zusammenpasst. Und ich glaube natürlich auch, dass das Thema Wasser und Schwimmen können auch etwas ist, was ja auch jeder Mitarbeitende bei Beiersdorf auch sofort versteht, warum es dafür ein Engagement gibt. Aber ich habe Sie jetzt nicht so verstanden, dass Sie deshalb das Thema gesucht haben, sondern es ist Ihnen ja quasi mit der DLRG zugeflogen, oder?
Ja, das ist wieder zurückgekommen. weil es in den Anfang der 70er Jahre tatsächlich erste Zusammenarbeit schon gab. Die ist dann eingeschlafen. Was war der Grund? Der Grund war, dass die Rettungsstationen damals auf großen Holzpfählen waren, wo man mit Leitern oben raufkletterte und dann den Wachdienst versah. Und man hat dann den großen Nivea-Ball oben drauf gehabt.
Oh, ich erinnere mich.
Ich habe Holz in den 70er Jahren.
Ganz genau.
Ja. Römitz.
Ja, Römitz, ja, Timmendorf. Ja, genau, Ostsee.
Ach, das gibt es gar nicht mehr.
Nein, es gab tatsächlich, und das ist die Krux, die wir immer wieder haben, wie funktioniert Zivilgesellschaft, Wirtschaftsunternehmen und Politik miteinander? Mhm. Wenn die Politik ein neues Gesetz rausgibt, das heißt Landschaftsschutzgesetz, dann wurden diese Türme, diese Werbung mit dem Nivea-Ball verboten. Das heißt, die DLRG musste sich neue Ideen suchen, wie sie das lösen, und wir waren raus. Okay. Und ein Präsident der DLRG kam dann aber irgendwann in den 80ern wieder auf Beiersdorf zu und hat gesagt, Mensch, das hat damals auch gut funktioniert und das passt doch und das müsste doch. Und der ist den Weg über einen Vorstandsvorsitzenden gegangen, hat mit dem auch das Gespräch geführt und die beiden hatten dann entschieden, da müssen wir mal Frau Rousseau dazu holen. Mhm. So fing es eigentlich an bei Beiersdorf und der DLRG. Mhm.
Ich möchte noch einmal zurückkommen. Sie haben eben gesagt, beim Marketing und auch jetzt beim Fundraising mehr oder weniger muss es passen, so wie mit DLRG und Nivea beispielsweise. Ist das ein Tipp tatsächlich, den Sie fundraisenden Organisationen geben können, die mit Unternehmen zusammengehen wollen, dass man immer gucken muss, auch wie ist die Passung für das Unternehmen und hat das dann eine sehr hohe Erfolgschance?
Ja und nein. Also wenn wir wieder im Bereich Spenden bleiben, ist das nicht so relevant. Aber wenn wir in das Sponsoring gehen mit der Sichtbarkeit, dann kriegt es eine große Bedeutung.
Ah, ja.
Dass der Sinn auch von jedem Verbraucher verstanden wird. Mhm. Warum ist man? Beim Spenden ist das nicht vorrangig. Ja.
Jetzt haben Sie gerade die Politik angesprochen, liebe Frau Rousseau. Und Ihr Vortrag auf dem Fundraising-Kongress ging es ja um diesen Dreiklang zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und der Politik. Wie schätzen Sie denn überhaupt die politische Landschaft hinsichtlich der Zivilgesellschaft ein? Haben Sie den Eindruck, dass es in unserer Demokratie ein stabiler Wert ist, auf den in der Politik auch weiter gesetzt wird, das Ehrenamt?
Es ist im Bundesministerium für Arbeit und Soziales verankert, das Thema. Und die haben natürlich ihre Preisverleihungen, die haben ihre, was machen die eigentlich? Die machen eine ganze Menge, um sozusagen den Stellenwert dieses Ehrenamtes auch zu belohnen, sichtbar zu machen mit Bundesverdienstmedaillenkreuz und was auch immer. Aber wenn wir in die konkrete Umsetzung kommen, dann stoße ich immer wieder auf lange, komplizierte Wege, um das Thema an der richtigen Stelle auch zu verankern. Wenn wir ein Gesetz ändern wollen, dass zum Beispiel das Spenden von Produkten nachträglich zum umsatzsteuerpflichtig wird, hält es viele Unternehmen davon ab, diese Spenden an eine gemeinnützige Organisation in Natura zu geben, die das dann an den Non-Profit-Markt wieder weitergibt. Ja? Wir würden es dann wegschmeißen, das kostet uns wenig, außer Abfallgebühr, aber wenn wir es spenden, ist es teurer. Also dieses Gesetz so zu verändern, dass wir sozusagen sagen, es würden viel mehr Unternehmen in Deutschland spenden, Produkte spenden, wenn das Gesetz geändert wird. Es ist ein irre langer Weg. Wir haben jetzt 10 Jahre hinter uns mit unendlichen Gesprächen im Finanzministerium und auch mit Gutachten belegt, warum das alles noch besser wäre für die Gesellschaft. Und es ist millimeterweise ein bisschen verbessert worden. Das heißt also, Überproduktionen werden nach wie vor mit Umsatzsteuer...
In der Corona-Zeit hätte sich das massiv, auch das Bewusstsein geändert. Nein. Das finde ich sehr spannend, was Sie erzählen.
Nein, also im Ministerium hatte ich mir einmal anhören müssen, dann produzieren Sie doch nicht so viel. Ja, ich meine, keiner, wer Logistiker ist oder in der Supply Chain arbeitet, weiß, dass kein Unternehmen mehr produziert, als es, ne?
als es muss.
Also die Anmerkung fand ich schon schwierig, ne? Na gut.
Ja.
Zumindest aber, etwas weltfremd.
So, ja. Also auf jeden Fall haben wir jetzt sozusagen festgestellt, dass Produkte, die in der Verpackung fehlerhaft sind oder so weiter, also was nicht eine klassische Überproduktion ist, da rausgenommen wird. Okay. Also das ist ein kleines Stück des Weges.
Ja.
Aber Überproduktion ist, nehmen wir den Sonnenschutz, über den wir eben schon gesprochen haben. Wenn es die Saison regnet, dann werden Sie Überproduktion haben. Sie planen so, wie der letzte Sommer war oder erfahrungswertmäßig. Und dann kommen die Ware zurück, aber die kann man nicht für nächstes Jahr wieder verkaufen. Also dann guckt man, wie man diese Produkte irgendwie anders ist. Und mein Beiersdorf habe ich überzeugt davon, diese Mehrkosten in Kauf zu nehmen, indem ich mit einem Müllwagen mitgefahren bin, wo diese neue Ware war, in die Müllhalde mitgefahren, habe ein Video gemacht, wie man richtig mit Schmerz, ich jedenfalls gesehen habe, wie diese nagelneuen Produkte einfach in die Müllhalde wandern. Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Und mit diesen Bildern bin ich zurück zum Vorstand. Habe ich gesagt, das möchte ich ändern. ich habe den und den Vorschlag, können wir uns darüber unterhalten. Mhm.
Großartig. Ist das schon irre, dass Wegschmeißen günstiger ist, als es Gemeinnützigen zu geben? Wir hatten mit Frau Krohn dazu vor einiger Zeit mal einen Podcast, den werde ich hier mit diesem verlinken.
Ja.
Genau.
Jetzt haben Sie ja einige Beispiele genannt, wie Sie in den letzten Jahrzehnten, kann ich ja schon sagen, gewirkt haben. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das war ein besonderer Moment in Ihrer Zeit?
Ja, den habe ich auf der Bühne aus zeitlichen Gründen noch gar nicht erzählen können. Aber vor 3 Jahren kam auf mich Dr. Andreas Heinecke zu, Dialog im Dunkeln Gründer und Ashoka Fellow. Und er hatte mal wieder eine neue Idee. Diese neue Idee war, es muss doch gelingen, mehr Menschen mit Behinderung in Arbeit zu bringen in Deutschland. Und ich brauche, sagt er zu mir, ein Letter of Intent von mindestens 3 Unternehmen oder Unternehmungen, die mir sagen, das ist gesellschaftsrelevant und wir brauchen es. Und wir würden es unterstützen, wenn es dieses Projekt gäbe, damit er überhaupt Fördermittel beantragen konnte im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und etwas unkonventionell war meine erste Frage, wenn ich das hier bei Beiersdorf auf den normalen Weg bringe, so ein Letter of Intent zu unterschreiben, dann dauert es lange. Und wie ich dich kenne, brauchst du ihn morgen oder übermorgen. Und so. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, dann unterschreibe ich ihn. Du sagst mir jetzt, das kostet kein Geld. Ich kann hier keine finanzielle Verpflichtung eingehen. Einfach mal so. Aber ich unterschreibe dir das, weil ich sicher bin, das habe ich noch einmal abgesichert, ist das sowas, wo ich mich nicht gerade in die Brennessel setze. Und mir wurde bestätigt, mach es. Ich habe diesen Letter of Intent unterschrieben. Andreas hat, ich glaube, 3 Millionen Förderung bekommen für ein 3-jähriges Projekt, in dem wir jetzt noch arbeiten. Den ersten Workshop habe ich dann bei Beiersdorf ausgerichtet. Böhringer ist dabei. Also es sind 14 Unternehmen und soziale Organisationen, wie die Sozialhelden und so weiter, alle zusammen diesen Workshop gemacht haben. Und ich habe bei Beiersdorf nicht rausgefunden, wer zuständig ist als als Schwerbehindertenbeauftragte, wusste ich. Die konnte mir aber nicht sagen, wer ist unsere wie nennt sich denn das? Inklusionsbeauftragte. Fürs Unternehmen. Mhm. Es hat Wochen gedauert, bis ich es rausgefunden habe. Es hat Monate gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass es dazu eine Betriebsvereinbarung gibt. Ach. Also ich habe so viele Überraschungen erlebt in diesem Projekt, was es alles gibt, aber es keiner weiß. Ja. Ja? Also manchmal muss man diese Saatkörner einfach sammeln, sage ich mal, um sie wieder sichtbar zu machen. Und das bewegt mich schon sehr, weil jetzt das Projekt geht zu Ende. Wir haben 2 Personen bei Beiersdorf ausgebildet als Inklusionsmanagerinnen. Mhm. Wir hatten eine große Ausstellung bei Beiersdorf, wo der Vorstand die Ausstellung eröffnet hat. Und wir haben ein neues Projekt, wo wir in 14 Produktionsstätten weltweit eine Auflage haben, wie viele schwerbehinderte Menschen wir in diesen Produktionsstätten in absehbarer Zeit beschäftigen wollen und sorgen dafür, dass wir mehr Transparenz bekommen.
Ach, großartig.
Also einfach ein Projekt, mit dem ich mit warmem Herzen sozusagen gehen durfte, dann auch bei Beiersdorf.
Ja. Apropos Sichtbarkeit, warmes Herz und gehen durfte, Ihnen ist noch eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Es ist nämlich quasi ein Preis nach Ihnen benannt worden und der auch in Zukunft zumindest Ihren Einfluss auch auf diesen Preis sicherstellt. Ja. Mögen Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
Das berührt mich immer wieder, das sieht man jetzt gleich. Gut, dass man es nicht sieht. Aber es berührt mich unglaublich, weil ich am 27. März offiziell meine Verabschiedungsfeier hatte bei Beiersdorf und am Ende der Feier mir von den Kollegen und Kolleginnen ein Preis überreicht wurde, der heißt Beiersdorf Philanthropie Award Inspired bei Manuela Rousseau. Und der soll jetzt zukünftig jedes Jahr vergeben werden am Gründungsdatum von Beiersdorf ab 2025. Mhm. Und ich bin in diesem Kuratorium, das jetzt die Dotierung, die Jury, die Kriterien festlegt, wie dieser Preis dann ausgestaltet wird. Ich habe dann etwas gesagt, ich glaube, jetzt bin ich im Archiv eingezogen bei Beiersdorf. Also ich bin weg und bin doch nicht weg.
Okay, aber das ist ja super. Das ist ja, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass Beiersdorf eben nicht nur irgendwas benennt, sondern dass da auch weiterhin gewährleistet ist, dass da Ihr Sach- und Fachverstand einfließt in dieses Projekt.
Und das ist das, was mich auch so rührt. Also das ist so unglaublich, das hat es noch nicht gegeben. Und der Aufsichtsratsvorsitzende sagte in seiner Rede eben auch, 40 Jahre und 4 Monate, 25 Jahre im Aufsichtsrat und 40 Jahre Leidenschaft für WeCare, mehr geht nicht, das wird sich nicht wiederholen.
Ja, das ist wohl wahr.
Wie ist das jetzt geregelt? Wie wird Beiersdorf ohne Sie weitermachen?
Ich habe tolle Nachfolgerinnen. Zwei, Valerie Krug, die hat das bis jetzt gemacht, von 21 bis 24, weil ich die letzten 3 Jahre im Bereich Diversity mich eingebracht habe, die auch diesen Volunteering Day entwickelt hat, wo wir in 68 Ländern über 10.000 Mitarbeitende hatten, die sich engagiert haben. Die haben wirklich das global nochmal richtig auf eine neue Ebene gebracht. Da war ich ja noch im Hintergrund ein bisschen dabei, aber gemacht haben das schon die nächste Generation sozusagen. Und die Valerie hat jetzt auch noch wieder nochmal den Job gewechselt und es wird eine Astrid werden, eine internationale Kollegin, die das übernimmt. Das ist gut geregelt. Das sind gute, tolle neue Leute, die alle wissen, Rousseau ist irgendwo da. Aber ich werde, und das habe ich auch gesagt, wenn ihr ruft, komme ich. Aber ich stehe nicht vor der Tür.
Wo werden Sie stehen, wenn Sie nicht mehr vor der Tür stehen?
Neben meinem Mann.
Konkrete Frage zum Schluss. Was wird aus Manuela Rousseau?
Ich bin ja jetzt hier. Danke für diesen Podcast. Ich bin ja heute hier auf dem Fundraising-Verband und ganz am Anfang wurde gefragt, wer ist das erste Mal hier und ich musste mit aufstehen. Ich war tatsächlich noch nie hier und hatte keine Verbindung. Und da ich denke, dass ich noch mehr Wirkkraft einbringen kann, wenn ich mich sozusagen in die große, in den Stiftertag oder hier im Fundraising-Verband auch noch ein bisschen mehr mit einbringe. Okay. Und meine anderen Aufgaben, die ich habe, und sei es die Bürgerstiftung in Rellingen, wo ich zweite Vorsitzende bin, im kleinen Maßstab, bis in die Kunsthalle in Hamburg, gibt es genug Themenfelder. Und die Hochschule, oh, ich vergesse ja die Hochschule. Also ich werde nochmal meinen ganzen Lehrplan nochmal aktivieren und umstellen, weil ich merke, dass die Studierenden durch Corona-Zeiten auch mehr müde geworden sind, sich langweilige Vorlesungen anzuhören. Die wollen etwas aktiver mitgestalten und eingebracht werden. Und an dem neuen Konzept arbeite ich auch.
Okay.
Klasse.
Viele Pläne.
Viel Leidenschaft, wie man hört.
Jo. Und wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Und wünschen Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke, Frau Rousseau.
Danke.
Frau Rousseau. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.